Das Tor zur anderen Welt. Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht nicht wahrt, sie ruht auch drunten im Orkus nicht. Friedrich Hölderlin. Was geschieht nach dem Tod? Dieser Frage können wir im achten Haus nicht mehr ausweichen. Nach Hajo Banzhaf modifizieren Planeten im achten Haus, welches Bild der Horoskopeigner vom Tod hat. So steht zum Beispiel Venus im achten Haus für eine Vorstellung eines leichten, friedlichen Todes, Saturn hingegen für eine erhöhte Ernsthaftigkeit in diesem Bereich. Glauben wir an ein Leben nach dem Tod? Stirbt nur der physische Körper, nicht aber die Seele? Und wohin geht diese Seele nach dem Tod? In den Himmel? In die Hölle? Ins Nirvana? Oder bleibt sie als Geistwesen in einer Art Zwischenreich immer noch erreichbar, wann immer die Lebenden Kontakt zu ihr aufnehmen wollen? Dort, wo die Sonne nicht scheint. Die alten Griechen sahen im achten Haus das Eingangstor zur Unterwelt, in der die Geister und Dämonen leben und durch das alle Menschen gehen müssen, wenn sie sterben. Dieses Reich ist ein Reich der Schatten, in dem die Sonne nicht scheint. Die Sonne sticht am Nachmittag, wenn sie durch das achte Haus geht, so gleißend vom Himmel, dass man vor ihr flieht und sich hinter geschlossenen Fensterläden zur Siesta zurückzieht. Im alten Ägypten stellte man sich vor, dass die göttliche Sonne, nachdem sie abends vom Himmel verschwindet, während der dunklen Nachtstunden das unheimliche Totenreich durchqueren muss, bevor sie jeden Morgen wieder aufs Neue auferstehen kann, um am Himmel zu scheinen. Die Sonne wird also sozusagen jeden Tag wiedergeboren. Ein weiteres Symbol für diesen göttlichen Kreislauf ist der Skarabäus, der Pillendreher, ein schwarzglänzender Käfer, der emsig immer neue Mistkügelchen produziert, die in ihrer Form an die runde Sonne erinnern. Verlust und Trauer. Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, ist es, als ob die Sonne plötzlich aufhört zu scheinen. Der Tod hinterlässt eine Lücke in unserem Leben. Wir frieren in der Leere und Einsamkeit. Die meisten Menschen haben große Schwierigkeiten damit, den Tod zu akzeptieren. Zu schmerzhaft ist das quälende Gefühl der Leere. Sie können nicht loslassen. Es gibt noch offene Fragen und ungeklärte Gefühle. Man fühlt sich alleingelassen und hadert mit der Leere, die durch den Verlust entsteht. Trost und Hoffnung kann dann in der Vorstellung liegen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es ein Wiedersehen gibt. Totenkult. Eine Hochphase der Faszination mit dem Reich der Toten findet man im England des 19. Jahrhunderts. Als Gegenbewegung zur zunehmend rationalen und technisierten Welt, in der Religion nicht mehr zeitgemäß war, gab es eine verstärkte Sehnsucht nach dem Kontakt mit dem Schattenreich, dem Reich der Toten. Viele Menschen fühlten eine Sinnesleere, die durch das Austauschen eines religiös-spirituellen Weltbildes durch ein rein biologistisch-wissenschaftliches entstand. Charles Darwin stellte zum Beispiel die Hypothese auf, dass der Mensch nicht, wie die Bibel behauptet, von Gott geschaffen wurde, sondern in Wirklichkeit vom Affen abstammte, als Endresultat eines evolutionären Prozesses. Ein Weltbild, das viele Menschen allerdings nicht annehmen wollten. Zu hart und brutal erschien ihnen die Vorstellung eines Lebens ohne Gott. Denn wenn es keinen Gott gibt, der den Menschen erschaffen hat, ist dann nicht die nächste Schlussfolgerung, dass es auch keine unsterbliche Seele gibt? Und keinerlei Konsequenzen in der Nachwelt durch die Art, wie wir unser Leben leben? Keine Strafe? Keine Belohnung? Die Künstler dieser Zeit reagierten hierauf mit der Romantikbewegung, die in fernen Zeiten, im alten Griechenland oder im Mittelalter, in einer verklärten, sentimentalen Welt der Geister, Feen, Helden und Mythen Zuflucht fand. So das verschollene Land Avalon mit König Arthur und den Rittern der Tafelrunde auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Das 19. Jahrhundert war in vielerlei Hinsicht extrem. Nicht nur, da sich der industrielle Fortschritt so rasant vollzog, sondern auch, da der Menschheit neue tödliche Gefahren drohten. Hungersnöte durch Kartoffelfäule, die Millionen Iren zum Auswandern zwangen, eine neue Art der maschinellen Massenkriegsführung im Krimkrieg, Cholera und Typhusepidemien. Auf einmal sahen sich Millionen Witwen und Witwer, Mütter und Väter, Brüder und Schwestern mit dem Verlust ihrer Lieben konfrontiert, untröstlich, leer, verzweifelt. Spiritistische Seancen mit Medien kamen in Mode, die angeblich Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen konnten und tröstliche Botschaften aus dem Jenseits übermittelten. Das gesteigerte Bedürfnis nach einem Gedenken an die Toten findet in dieser Zeit auch ihren Ausdruck im Bau prächtiger Friedhöfe mit steinernen Engeln, Mausoleen aus kostbarem Marmor, regelrechten Totenstädten. Heute mögen uns diese verwitterten, pittoresk mit Patina überzogenen Orte als schaurig schön anmuten. Doch zur Zeit ihres Entstehens dienten sie dem Zweck, dass man so lange wie möglich am Andenken an die Verstorbenen festhalten wollte, deren Gegenwart man bei jedem Besuch wieder heraufbeschwor. In Lateinamerika gibt es am Toten Sonntag auf den Friedhöfen noch heute ein Ritual, bei dem die Familien mit Essen und Trinken, Girlanden und Musik ihrer Toten gedenken, von denen man sich vorstellt, dass sie tatsächlich für diesen Besuch wieder zum Leben erwachten. Die Witwe von Windsor. Die berühmteste Gestalt dieser Epoche, Queen Victoria, 1819 bis 1901, fünf Planeten in Haus 12, Neptun in Haus 8, Herrscherin über das britische Weltreich, in dem die Sonne niemals untergeht, blieb ebenfalls nicht verschont. Als 1861 ihr über alles geliebter Ehemann, Prinz Albert, stirbt, bricht die erst 42-Jährige völlig zusammen. Untröstlich und traumatisiert ist das Leben für sie vorbei, ihre Sonne für immer erloschen. Und da sie sich weigert, den normalen Trauerprozess zu akzeptieren, der mit dem Loslassen des geliebten Menschen endet, sucht sie Trost in einem morbiden Totenkult. Seine Sachen dürfen nicht angerührt werden. Sie spricht mit seiner Marmorbüste, verbietet Fröhlichkeit und helle Farben und bleibt für den Rest ihres Lebens die Witwe von Windsor. Das jüngste ihrer neun Kinder, Princess Beatrice, ist zu diesem Zeitpunkt erst 3 Jahre alt. Verzweifelt stürzt sie sich nun, niemand traut sich der mächtigen Monarchin zu widersprechen, auf dieses Kind, auf das sie von nun an als eine Art Trauermaskottchen vertraut und dieses missbraucht. »Ich wollte einfach etwas Menschliches, Warmes in den Armen halten«, schreibt die Königin in ihr Tagebuch. Auch als erwachsene Frau darf Beatrice, vorzeitig zur Matrone gealtert, nicht von der Seite ihrer Mutter weichen und darf nur unter der Bedingung heiraten, dass ihr Ehemann mit an den Hof zieht.